mit, dann muss ich den aufgeben. Oder eben, fahre ich ein bisschen enger in Sachen packen, dann kann ich das als Handgepäck mitnehmen. Und Jesus hat an zwei Gelegenheiten eben eine Gruppe von Jüngern losgeschickt. Und jedes Mal hat er ihnen gesagt, was sie sollen mitnehmen oder beziehungsweise was eben nicht. Und der Packungsbefehl, der geht also an die 12 Apostel, er geht an 70 oder 72 Jünger. Und dann später, das nimmt man meistens nicht so wahr, ändert der Packungsbefehl grundsätzlich. Und das wäre dann eigentlich für unsere Zeit. Der erste Packungsbefehl also, Lukas 9, 1 bis 3. Als er aber die 12 zusammengerufen hatte, gab er ihnen Kraft und Vollmacht über alle Dämonen und zur Heilung von Krankheiten. Und er sandte sie, das Reich Gottes zu predigen und die Kranken gesund zu machen. Und er sprach zu ihnen, nehmt nichts mit auf den Weg, weder Stab, noch Tasche, noch Brot, noch Geld, noch soll jemand zwei Unterkleider haben. Also wir sehen, das ist eigentlich ein Nicht-Packungsbefehl. Er sagt vor allem, was sie nicht mitnehmen sollen. Und das sind eigentlich alles Sachen, die man normalerweise mitgenommen hat. Übrigens, der Stab, das ist sehr eine spannende Sache, aber das wäre eine Predigt für sich. Auf jeden Fall haben sie diese Sachen mitgenommen im Normalfall. Und wie wir ja auch, wir nehmen ja auch noch Ersatzkleider mit. Und je nachdem, wo wir hingehen, nehmen wir noch ein bisschen etwas zum Essen mit. Und auf jeden Fall nehmen wir Geld mit. Und jetzt all das sagt Jesus zu den 12 Aposteln, das soll jetzt alles nicht mitnehmen. Es kommt dann noch eine Erklärung, der Arbeiter ist seines Lohnes wert. Und er schickt sie einfach raus mit Vollmacht. Und offensichtlich ist die Vollmacht abhängig, dass wir in der Gottesabhängigkeit leben. Offensichtlich hat das etwas miteinander zu tun. Und sie gehen also in dieser Gottesabhängigkeit los und haben Vollmacht über alle Dämonen und Heilung von Krankheiten. Dann lesen wir im Lukas 10, also das Kapitel später, lesen wir von 70 anderen. Nach anderen, auch sehr alten Handschriften, nach 72. Also 70 oder 72. Da gibt es für beide Zahlen gibt's ganz frühe Handschriften, wo eben die eine 70 und die andere 72 nennen. Ist nicht so tragisch. Damals hat es alttestamentliche Bibel auf Griechisch gegeben. Das ist eigentlich die Bibel von den ersten Christen gewesen. Die hat Septuaginta geheißen, das heisst 70. Und die Septuaginta ist von 72, nach der Legende von 72 Schriftgelehrten übersetzt worden. Und man hat dieser Bibel doch einfach nur 70 gesagt. Also 70 oder 72 ist damals ungefähr dasselbe gewesen. Und da tut Jesus 70 oder eben 72 andere Jünger losschicken. Und da ist Jesus geografisch an einem anderen Ort. Da ist er schon bereits südlicher, im Süden von Galiläa. Und er geht da schon bereits ein bisschen Richtung Jerusalem zu. Lukas 10, 1 bis 4. Nach diesem aber bestellte der Herr auch 70 andere und sandte sie zu je zwei vor seinem Angesicht her in jede Stadt und an jeden Ort, wohin er selbst kommen wollte. Er sprach aber zu ihnen, die Ernte zwar ist groß, der Arbeiter aber sind wenige. Bittet nun den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter aussende in seine Ernte. Geht hin, siehe, ich sende euch wie Lämmer mitten unter Wölfe. Tragt weder Börse, noch Tasche, noch Sandalen und grüßt niemand auf dem Weg. Das klingt für heute ein bisschen schwierig. Als erstes kann man sagen, der Jesus hat da die Jünger zu zweit losgeschickt. Das hat er gemäß anderen Evangelien auch mit den Aposteln so gemacht. Also die Apostel sind zu zweit losgeschickt worden. Ich denke, das hat zweierlei Sinn. Einerseits ist damals zur jüdischen Zeit wichtig gewesen, dass mindestens zwei Zeugen da gewesen sind, wenn man etwas bezeugt hat. Also das sind sie eben Zweite gewesen. Und andererseits, dass sie eben nicht allein sind, dass sie sich können ergänzen. Schon der Mose hat schließlich den Aaron gehabt. Und andererseits sagt Jesus auch, während er sie also losschickt, betet, dass der Herr der Ernte Arbeiter aussende in seine Ernte. Also sie sollen nicht nur Arbeiter in der Ernte sein, sondern sie sollen auch noch gerade bitten, dass Gott quasi multipliziert. Das finde ich auch ein sehr schönes Anliegen. Also das, was wir als Berufung haben, dass wir das auch gerade zu einem Gebetsanliegen machen, für Multiplikation, dass Gott das multipliziert im Reich Gottes. Und dann lesen wir auch, dass sie wie Lämmer mitten unter die Wölfe losgeschickt werden. Und gleich ist da Jesus nach wie vor eigentlich der, der sie abschirmt, also der, der präsent ist auf dieser Erde. Und er will, dass sie auch in dieser Gottesabhängigkeit losgehen. Tragt weder Börse, noch Tasche, noch Sandalen. Und grüßt niemand auf dem Weg. Ich denke, das hat damit zu tun, dass Jesus jetzt eben wirklich Jerusalem als Ziel hat. Jerusalem ist ja für ihn ganz klar gewesen, dass er dort das Kreuz wird gehen, dass er dort wird für unsere Sünden zahlen, büssen, Sühne tun und dass er wieder auferweckt wird, wieder auferstehen wird und zum Himmel zurückfahren wird, zu seinem Vater im Himmel. Da hat also schon Jerusalem im Fokus gehabt. Und wenn man damals gegrüßt hat, dann war es nicht irgendwie so, oh. Oder irgendwie so, ah, hoi, schön dich gesehen, gell? Oh, tschüss. Sondern wenn man damals gegrüßt hat, dann hat man das eben zelebriert, dann hat das Zeit gebraucht. Dann ist man miteinander abgesessen, es hat alles Zeit gebraucht. Wenn ihr mal wissen wollt, wie man damals in der Antike verhandelt hat, dann müsst ihr mal lesen, wie der Abraham das Grab gekauft hat für seine Sarah. Wie das gegangen ist, da ist man abgesessen und Freundlichkeiten sind ausgetauscht worden. Und, das hat einfach alles seine Zeit gebraucht. Und auch das Grüße hat seine Zeit gebraucht. Und Jesus sagt eigentlich zu ihnen, ihr habt die Zeit nicht. Also ich denke, dass ich schon ein wie es alle sagen oder so, aber nicht das Grüßungsritual eingehen. Also auch da sind sie also ausgesendet worden in dieser Gottesabhängigkeit. Ja, die 12 Apostel und die 70 oder 72 Jünger, die haben eigentlich unter der Schirmherrschaft von Jesus gewirkt. Und die Schirmherrschaft, die irdische Schirmherrschaft von Jesus, die ist mit seiner Kreuzigung zu Ende gegangen. Wir können das ein bisschen aus dem Johannes 16, 1 bis 4 entnehmen. Da tut der Jesus eben seinen Jünger bereits auf das vorbereiten, was jetzt kommt. Da ist er bereits in Jerusalem. Dies habe ich zu euch geredet, damit ihr euch nicht ärgert. Sie werden euch aus der Synagoge ausschließen. Es kommt sogar die Stunde, dass jeder, der euch tötet, meinen wird, Gott einen Opferdienst darzubringen. Und dies werden sie tun, weil sie weder den Vater noch mich erkannt haben. Dies aber habe ich zu euch geredet, damit ihr, wenn die Stunde gekommen ist, und Stunde meint im Johannesevangelium eigentlich immer eben die Stunde der Kreuzigung oder überhaupt so die ganze Passion, aber vor allem die Stunde der Kreuzigung, wenn die Stunde gekommen ist, daran gedenkt, dass ich es euch gesagt habe. Dies aber habe ich euch von Anfang an nicht gesagt, weil ich bei euch war. Also eben Jesus auf dieser Erde war, hat er wirklich eine Schirmherrschaft gehabt. und wo die Jünger, die Apostel, können drunter sein und dann ist nichts passiert. Ich meine, der Sohn Gottes war auf dieser Welt und bevor die Stunde gekommen ist, hat auch dem Sohn Gottes nichts passieren können. Das steht immer wieder mal in den Evangelien, wenn sie ihn will umbringen, aber seine Stunde ist noch nicht, war noch nicht gekommen. Also Jesus hat eine Schirmherrschaft ausgeübt und seine Jünger sind da drunter gewesen, haben also in dieser Vollmacht können vorwärts gehen und in dieser Gottesabhängigkeit sind sie auch bewahrt geblieben und haben in grosser Vollmacht gewirkt. Ja, jetzt, die Welt ist vor Jesu Schirmherrschaft ein gefährlicher Ort gewesen für Gläubige. Das lesen wir zum Beispiel in Hebräer 11, 36 bis 38. Ich tue das dann später noch zeigen. Und ich behaupte, die Welt ist nach Jesu Schirmherrschaft wieder ein gefährlicher Ort für Gläubige. Und ich entnehme das aus Lukas 22, 35 bis 38, wo der Jesus den Packungsbefehl ändert. Und er sprach zu ihnen, zu den Aposteln: Als ich euch ohne Börse und Tasche und Sandalen sandte, mangelte euch wohl etwas? Sie aber sagten: Nichts. Er sprach nun zu ihnen: Aber jetzt, wer eine Börse hat, dann nehme sie und ebenso eine Tasche. Und wer nicht hat, verkaufe sein Kleid und kaufe ein Schwert. Das ist doch ziemlich deftig. Denn ich sage euch, dass noch dieses, was geschrieben steht, an mir erfüllt werden muss. Und er ist unter die Gesetzlosen gerechnet worden. Denn auch das, was mich betrifft, hat eine Vollendung. Sie aber sprachen: Herr, siehe, hier sind zwei Schwerter. Er aber sprach zu ihnen: Es ist genug. Das ist fast ein verstörender Text. Also mal erstens tut der Jesus den ganzen Packungsbefehl auflösen und sagt: Bis jetzt, ich tue das interpretieren, sind er unter meiner Schirmherrschaft gewesen, kann ich ihn lossenden und ihr seid sicher gewesen, ihr seid in dieser Gottesabhängigkeit wohl gewesen. Euch hat nichts gefehlt, das haben sie ihm bestätigt. Und dann sagt er: Jetzt müsst ihr euch wappnen. Jetzt kommen Zeiten auf euch zu, wo ihr in einer gefährlichen Welt lebt. Die Welt ist so gefährlich, dass er unbedingt ein Schwert braucht. Und wer kein Schwert hat, der soll sein Kleid, ich nehme an, das ist das Oberkleid gemeint. Das Oberkleid hat man so über ein eigentliches Kleid getragen und hat das zum Beispiel als Decke zum Schlafen gebraucht. Der soll sein Kleid verkaufen und ein Schwert sich zutun. Das ist ziemlich eine verstörende Ansage. Und für die Jünger war das aber scheinbar nicht so verstörend gewesen. Die haben sofort nachgezählt und haben gesagt: Herr, wir haben ja zwei Schwerter. Immerhin zwei. Und dann sagt der Jesus: Es ist genug. Und da ist natürlich die Frage: Was heisst das, es ist genug? Also, das kann man auf zwei Arten verstehen. Man kann es verstehen: es sind genug Schwerter. Zwei langen. Ist okay. Aber man kann es eben auch eine Ironie daraus lesen, dass Jesus quasi gesagt hat: Schluss jetzt, ihr versteht mich einfach nicht, was ich will sagen. Ich glaube eher als Zweite. Aber, er geht einfach weiter. Was haben jetzt die Jünger mit dem Schwert gemacht? Lukas 22, 48 bis 51. Da ist Jesus zum Garten, zum Garten Gethsemane gekommen. Jesus aber sprach zu ihm: Judas, überlieferst du den Sohn des Menschen mit einem Kuss? Als aber die, welche um ihn waren, also die 12 Apostel, sahen, also nur 11 Apostel, was es werden würde, sprachen sie: Herr, sollen wir mit dem Schwert dreinschlagen? Das ist auch nach Lukas, also wo hat Jesus gesagt, dass er sich Schwert kauft, oder von jetzt weg. Und jetzt, logischerweise, fragen sie ihn: Herr, sollen wir jetzt die zwei Schwerter auspacken und zuschlagen? Und Petrus hat gar nicht gross gefragt. Und einer von ihnen schlug den Knecht des Hohenpriesters und hieb ihm das rechte Ohr ab. Jesus, da fällt das J, merke ich gerade. Jesus aber antwortete und sprach: Lasst es so weit. Und er rührte sein Ohr an und heilte ihn. Auch da denkt man, okay, lass es so weit. Und Jesus hat das Ohr geheilt. Zum Glück haben wir noch das Matthäus-Evangelium. Dort ist es noch ein bisschen klarer. Dort sagt Jesus zum Petrus: Stecke dein Schwert wieder an seinen Ort, denn alle, die das Schwert nehmen, werden durch Schwert umkommen. Und aus dem heraus können wir schon entnehmen, dass Jesus nicht meint, dass wir das Reich Gottes mit Gewalt sollen verteidigen. Das habe ich da auch so geschrieben. Aber trotzdem denke ich, ein Schwert zu jener Zeit hat man auch gebraucht, um sich in der Wildnis durchzuschlagen. Und wenn Jesus sagt, von jetzt weg ist die Welt ein schwieriger Ort für euch, ein böser Ort für euch, dann beinhaltet das auch, dass die Christen zum Teil auf der Flucht sind. Und auch heute sind Christen auf der Flucht. Da gibt es zum Beispiel iranische Christen, die vorher Moslem waren, dann Christen geworden sind. Irgendwie kommt dann das aus. Meistens treffen sie sich in Hauskreisen, wenn sie sich überhaupt mit anderen Christen getrauen zu treffen. Und wenn sie verwünscht werden, dann wird ihnen angedroht, dass sie eine mega hohe Busse zahlen müssen, wenn sie so weitermachen. Und wenn sie flüchten, habe ich gelesen, dann wird das quasi, also genau, sie müssen die Busse zahlen, Entschuldigung, sie müssen quasi die Busse wie hinterlegen. Das ist quasi eine bedingte Geldstrafe. Sie müssen die Busse hinterlegen. Und dann werden sie eigentlich gleichzeitig ermutigt, doch zu flüchten, aus dem Land zu gehen. Da sind nämlich die Mullahs, die Christen los. Und die Busse, riesige Busse, die die Christen haben müssen zahlen, können sie einsacken. Christen sind auch heute auf der Flucht. Manchmal nicht unbedingt gerade offensichtlich, weil sie jetzt eben Christen sind. Manchmal kommen sie einfach auch irgendwie zwischen zwei Milizen einfach dazwischen. Zum Beispiel im Sudan passiert das, wo zwei Milizen wieder gegeneinander kämpfen. Und im Sudan passieren schreckliche Sachen, wo man sich meistens gar nicht mehr so bewusst ist, weil man auf die Ukraine schaut, weil man auf Israel schaut. In Sudan herrscht ein schrecklicher Krieg, wo auch viele Christen darunter kommen. Also Christen sind auch heute noch auf der Flucht. Wenn man auf der Flucht ist, in der Schweiz, wenn man auf der Flucht wäre, dann kann uns eigentlich nicht so viel passieren, wenn man zum Beispiel muss im Wald flüchten oder irgendwie so. Aber ist mir schon aufgefallen, als wir in den USA waren, das ist schon recht ein anderer Fall, wenn man dort auf der Flucht ist und würde in den Wald flüchten, der Wald, der kann riesig sein. Und in dem Wald kann es Bären haben und kann es, weiss ich, was alles haben. Und wenn man sich dort müsste irgendwie durchkämpfen, durch die Wildnis müsste durchkämpfen, dann muss ich ganz ehrlich sagen, hätte ich jetzt auch noch gerne zumindest einen Dolch dabei. Also ich denke, ein Schwert, um sich durchzuschlagen, wenn man in einem gefährlichen Ort ist, namens Welt, kann nicht schaden. Und man muss nicht damit meinen, dass ich jetzt gegen Menschen das Schwert einsetze. Ich denke da dabei zum Beispiel an Hebräer 11, 38. Das ist vor Christi wirken, also vor Christi Schirmherrschaft. Sie, denen die Welt nicht wert war, irrten umher in Wüsten und Gebirgen und Höhlen und den Klüften der Erde. Also wenn man sich vorstellt, dass man in solche Gebiete muss flüchten, ich glaube, dann ist man schon wohl, wenn man gegen irgendwelche wilde Tiere im Zweifelsfall noch schwertet. Vielleicht braucht man Schwert sogar auch, um die Andeutung mit einem Ast abzuhauen, zum Feuer machen, keine Ahnung. Der Paulus, in 1. Korinther 15, 32, wir wissen nicht so recht, was er damit meint, ob er wirklich Tier meint oder ob er Menschen damit meint, schreibt er, wenn ich nur nach Menschenweise mit wilden Tieren gekämpft habe zu Ephesus, was nützt es mir? Der Paulus hat auch in einer gefährlichen Welt gelebt. Es kommt noch mehr zum Ausdruck im 2. Korinther 11, 25 bis 28. Da zählt er auf, in was für eine Lebenswirklichkeit er gelebt hat. Und wohlverstanden, das ist eben nicht mehr unter der Schirmherrschaft Christi. Das ist eben die Zeit, wo Jesus den Jüngern gesagt hat, von jetzt weg nehmen wir das Schwert mit. Ich denke nicht, dass der Paulus das Schwert mitgenommen hat. Aber Jesus hat das ja wahrscheinlich auch ein Stück weit bildlich gemeint. Wie er es immer ganz genau gemeint hat, das ist Sache der Interpretation. 2. Korinther 11, 25 bis 28. Dreimal bin ich mit Ruten geschlagen worden. Einmal gesteinigt worden. Dreimal habe ich Schiffbruch erlitten. Einen Tag und eine Nacht habe ich in Seenot zugebracht. Oft auf Reisen, in Gefahren von Flüssen, in Gefahren von Räubern. Da wäre schon angeblich, wenn man irgendwie ein kleines Schwert dabei hätte. Oder? Also vielleicht bist du irgendwie gefesselt und vielleicht kannst du irgendwie zum Schwert kommen. In Gefahren von meinem Volk, in Gefahren von den Nationen, in Gefahren in der Stadt, in Gefahren in der Wüste. Auch da würde ich mich ein bisschen wohler fühlen mit meinem Schwert. Oder? In Gefahren auf dem Meer. Ja, gegen Haifisch weiß nicht, ob Schwert so viel nützt. In Gefahren unter falschen Brüdern, da nützt das Schwert definitiv nicht. In Mühe und Beschwerde, in Wachen oft, in Hunger und Durst. Ja, wenn man Hunger hat, dann wird man vielleicht irgendwie ein wildes Tier erledigen. Weiß auch nicht, mit dem Schwert wahrscheinlich nicht so einfach. In Fasten oft, in Kälte und Blöße. Also der Paulus hat Verfolgung gekannt. Er hat gekannt, dass die Welt ein schwieriger Ort ist für Christen. Aber genau in diese Welt sind wir hineingesendet. Die Welt ist also nach der Schirmherrschaft von Jesus wieder ein gefährlicher Ort für Gläubige. Wir leben in so einem gefährlichen Ort. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie verhalten wir uns? Also, ob du dir ein Schwert kaufen willst, das sei dir überlassen. Und man macht das ja auch verschieden. Also Hugenotten zum Beispiel im Jahr, glaube ich, 1703, ungefähr um das, haben dann mal ihre Glaubensbrüder aus einem Kerker befreit. Die sind dort gefoltert worden. Und dann haben sie die befreit, mit Gewalt befreit. Und dann sind sie nachher geflüchtet. Und dann sind die hat es weitere Kampfhandlungen gegeben. Die haben sich entschieden, Schwert zu nehmen. Und ich bin nicht in dieser Position, das zu richten darüber. Der Bonhoeffer hat sich mega Gedanken gemacht, wie er sich in dem sogenannten Dritten Reich verhalten soll. Und er hat dann konspiriert gegen den Hitler. Also ist Teil vom Widerstand geworden. Und ist er dann auch verhaftet worden und ist dann letztlich auch hingerichtet worden. Und ich glaube, niemand von uns tut den Bonhoeffer richten. Und er hat sich selber mega viel Gedanken gemacht, ob er als Christ das darf, Teil vom Widerstand zu werden und Informationen weitergeben, die letztlich dann auch wieder für Kriegshandlungen gebraucht worden sind für die Alliierten. Oder für, zumindest für einfach den Widerstand, wo sich formuliert hat, auch innerhalb von Deutschland gegen den Hitler. Darum tue ich das wie ein bisschen stahl. Also ich sage nicht, dass auf keinen Fall ein Schwert, das sagen die Mennoniten und Täufer, und sie sind auch für das gestorben. Das tue ich absolut ehren und achten. Und ich finde das toll, dass sie das nach ihrem Gewissen so gehandelt haben. Aber wenn andere sich für etwas anderes entscheiden, lasse ich das auch stehen. Das muss letztlich irgendwo durch jeden mit seinem eigenen Gewissen ausmachen, wie er damit umgeht. Aber was sicher nicht geht, ist, dass man das Reich Gottes mit dem Schwert verbreitet, will ausbreiten, was man im Mittelalter zum Teil gemacht hat. Das ist ganz sicher nicht Gottes Wille. Weil Jesus hat Vollmacht geschenkt, um Dämonen auszutreiben und Kranke zu heilen. Es ist ein geistlicher Kampf und nicht ein irdischer Kampf. Aber wie verhalten wir uns in unserem, jetzt in unserem Kontext? Ich würde sagen, schlage nicht zurück, aber vertritt deine Würde. Ja, wir haben ja das Wort von Herrn Jesus, das nicht ganz so einfach ist, oder? Er sagt, ich tue nur das lesen da, dem, der dich auf die Backe schlägt, biete auch die andere dar. Also es ist das Gegenteil vom Schwert, oder? Nur, wie hat denn das Jesus selber gemacht? Als er aber dies sagte, also Jesus, gab einer der Diener, Jesus ist da vor Gericht, vor dem Hohepriester, der dabei stand, Jesus einen Schlag, wahrscheinlich ins Gesicht, und sagte, antwortest du so dem Hohenpriester? Und jetzt würde mir aufgrund von dem Wort, das Jesus gerade vorhin gesagt hat, sagen, ja, wahrscheinlich hat Jesus dann die andere Backe eingehalten und hat gesagt, da bitte auch noch. Hat er aber nicht gemacht. Jesus antwortete ihm, wenn ich schlecht geredet habe, so gibt Zeugnis von dem Schlechten. Wenn aber recht, was schlägst du mich? Offensichtlich hat Jesus das mit der anderen Backe anheben nach Buch der Sprüche gemeint. Also eine Art bildlich gemeint. Also hat krass im Ausdruck gebracht, schlag nicht zurück. Er selber hat aber vor Gericht seine Würde eingefordert. Und er hat gesagt, wenn ich etwas Schlechtes geredet habe, dann sag, was schlecht war. Und wenn nicht, was schlägst du mich? Und die Würde, und das ist noch zum Schluss, die Würde, die hat Jesus enorm gehabt. Er muss eine enorme Würde gehabt haben. Sonst kann ich mir diese Bibelstelle auch nicht vorstellen. Wo sie Jesus entweder festnehmen, hat er da gesagt, er spricht zu ihnen, denen, die ihn festnehmen wollen. Ich bin's. Als er nun zu ihnen sagte, ich bin's, wichen sie zurück und fielen zu Boden. Und da kann man nur annehmen, was für eine Würde das der Jesus hat. Er konnte anstehen. Er konnte gerade stehen. Und das hat er vor Gericht gemacht und das hat er auch gegenüber den Schergen gemacht, die ihn da entweder jetzt abführen. Und er hat sich nachher abführen lassen und hat gesagt, aber lasst den Apostel gehen. Und das wünsche ich uns allen, dass wir in unserer Gesellschaft nicht zurückschlagen. Aber dass wir uns bewusst sind, wir dürfen für unsere Würde anstehen. Und wir dürfen Persönlichkeiten sein. Amen. Ich tue jetzt noch die Anzeige weitergeben und dann tun wir nachher noch den Segen sprechen. Anzeigen. Der Rest tut da etwas. Nicht, okay, nicht. Anzeigen haben wir wir haben das VIP-Gebet am Donnerstag und Frauen-Nachmittag. Und dann Freitag, Samstag, gell, Simon? Scherzenziehen. Samstag, Sonntag. Ah, Samstag, Sonntag. Ist Kerzen ziehen und eben am Samstag ist der Krippenkurs. für Krippenworkshop im Brocki Kaffee Bar. Und am Sonntag ist Gottesdienst und der Reis wird Predigt haben. Ja. Nur mal sagen, ja. Sehr gerne. Das ist schon mal gut. Super.
Gar kein Name drauf auf der Liste, wo du da im Sack bist?
Nein.
Oh, der Hans-Bi kommt doch
auch? Ja, aber es ist noch nicht klar, wenn. Und aha, so müssen wir ein bisschen schauen, mit ja. Wem das Gruppe gibt und so.
Okay, mit dem.
Vielen Dank. Ja. Super. Super. Dave hat schon gehört. Okay, super. Ja, vielen Dank. Ich merke gerade, eigentlich muss ich mir gar nicht, ich kann einfach da zeigen, euch sagen lassen. Das ist eigentlich das Allerbeste. Wunderbar, merci vielmals. Ja.
Ja.